Moin Lukas.
Moin Lutz.
Moin ist auch das richtige Wort, denn wir sind beide wieder in Hamburg. Es ist keine internationale Ausgabe mehr. Wir befinden uns beide wieder in der schönsten Stadt dieser Welt, auf der wir leben. Und wir haben heute wieder einen vollen Rucksack mit schönen Themen. Was haben wir heute mitgebracht?
Da bringst du mich direkt aus dem Konzept. Aber ja, bleiben wir bei der Sache. Wir haben 3 aus 9 unsere Haus- und Hof-Rubrik dabei. Wir gucken uns mal wieder einen oder mehrere Spieler des Monats von vor 20 Jahren an und Geil. Stolpern so ein bisschen durch die Fußballwoche, oder?
Ja, da stolpern wir jetzt auch so direkt in die Folge. Das ist Folge 46, diesmal habe ich es mir extra notiert. Und jetzt kommt das Intro und dann sind wir wieder da. Let's go! So, ich habe eine Einstiegsfrage vorbereitet. Und zwar ist diese Woche ja schon wieder Champions League. Das wusste ich auch nicht, dass es jetzt direkt einfach weitergeht. Aber irgendwo müssen diese ganzen Spiele, die geplant sind, ja auch untergebracht werden. Und zwar ist Juventus Turin auch in der Champions League dieses Jahr. Und dann habe ich mich gefragt, wer spielt überhaupt noch bei Juventus Turin? Und 2 Spieler sind mir direkt eingefallen. Und da möchte ich gleich eine Frage an dich durchgeben. Also Vlahovic ist so der teuerste Stürmer gewesen für Juventus, glaube ich. Und McKennie, weil das einfach so ein random Transfer ist, dass ein Ex-Schalker einfach jetzt Champions League bei Juventus spielt. Das finde ich wild. Aber darüber hinaus, kannst du mir irgendeinen Spieler nennen, der in der Startelf am Wochenende bei Juventus Turin stand?
Ja. Was ist eigentlich mit Paul Pogba, frage ich mich gerade mal.
Dopingsperre 4 Jahre.
Ja, eben. Aber der ist ja noch bei Juventus unter Vertrag, oder?
Ja, den können die dann aussetzen. Also die müssen den auf jeden Fall nicht mehr bezahlen, dadurch, dass er ja nicht spielberechtigt ist. Eben genauso lange wie du jetzt auch schon hier rumeierst, da muss ich auch rumeiern, weil so viele Spieler fallen mir dann nicht an. Hast du irgendeinen parat?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Also ich hätte jetzt geraten, ne?
Ja.
Ich habe irgendwann mal von der EM aufgeschnappt, dass Fagioli oder wie man den ausspricht, eine Juve-Vergangenheit hat oder eine Juve-Zukunft oder eine Juve-Gegenwart. Keine Ahnung,
ja.
Aber das ist auch alles.
Der spielt tatsächlich bei Juventus Turin und der hat auch am Wochenende auf der 6 gekickt.
Laber, echt?
Ja, der kickt auf der 6. Kobminers hatte ich noch im Kopf, als ich den Namen gelesen habe. Der ist, glaube ich, vor der Saison jetzt von Atalanta Bergamo dorthin gewechselt. Und Kenan Yildiz weiß ich halt nur, weil der bei Fußballmanager eins der größten Talente ist. Der spielt halt tatsächlich auf links außen. Aber ansonsten, es liest sich schon lange nicht mehr so prunkvoll wie vielleicht noch vor ein paar Jahren. Wobei auch ein alter Bundesligist noch am Start ist mit Nicolas Gonzalez, der ehemalige Stuttgarter. Den haben die vor der Saison aus Florenz geholt. Aber ansonsten, ja, so dieser ganz große Glanz, den Juventus vor, sagen wir mal, so 10 Jahren hatte, als Pirlo da noch rumgeturnt ist und noch so ein paar Allstars oder auch Pogba, ja, das ist so ein bisschen verloren gegangen. Deswegen fand ich das eine ganz, ganz nette Einstiegsfrage. Wie hast du die Fußballwoche erlebt? Wir haben ja schon ein bisschen geschrieben, am Wochenende der FC, der macht so ein bisschen durchwachsen weiter, das sah erst nach einem absoluten Feuerwerk aus, da wird schon ganz tief durchgeatmet. am Ende steht kommt ein Punkt dabei raus, ähnlich wie beim HSV. Willst du über das Spiel reden oder sollen sich die Leute einfach die Highlights angucken und dann vermuten, wie es dir damit geht?
Nein, wir können da natürlich gerne drüber reden. Ehrlicherweise bin ich jetzt auch gar nicht komplett schockiert und völlig entsetzt. Es ist ja ein bisschen wie ein roter Faden, der sich durch die Saison zieht, leider Gottes. Aber um dich mal reinzuholen, wie ich es erlebt habe, ich war zu der Zeit wieder in Rom. AS Rom hat zeitgleich ein Heimspiel gegen Venedig, was sie mit Ach und Krach 2-1 gewonnen haben. Die ganzen römischen Fans sind eben durch die Stadt getingelt. Mats Hummels hat wieder nur auf der Bank gesessen, das mal komplett random Side Story. Und ich habe in einem Hotel auf der Dachterrasse das Spiel geguckt und in der Lobby saß auch ein FC-Fan, wie ich später mitbekommen habe. Also es wurde anhand der Jubelschreie zugeordnet, aber dazu später mehr. Du hast komplett recht, wir sind unfassbar furios ins Spiel gestartet. Ich meine, wir führen nach 15 Minuten 3-0 und das, nachdem in den letzten Wochen unsere Offensive sowas von ihr Fett wegbekommen hat, weil Chancen ohne Ende kreiert wurden. Wir haben absurde Rekorde gebrochen. Es gibt tatsächlich in der Geschichte der zweiten Fußball-Bundesliga eine Mannschaft, die es schafft, zwei Spiele in Folge so viele Torschüsse und Torchancen zu kreieren und dabei so wenig Tore zu schießen, wie der 1. FC Köln. Und das ist der 1. FC Köln. Also wir haben diesen Rekord einfach stark aufgestellt und gleich dann auch nochmal wieder gebrochen, ein Spiel später. Gehen 3-0 in Führung, lassen Karlsruhe dann 2-3 rankommen, machen vor der Pause zu einem wirklich extrem guten Zeitpunkt noch das 4-2 und bringen es nicht fertig, mit 4 geschossenen Toren zu Hause 3 Punkte zu holen. Das Spiel geht am Ende wahnwitzigerweise 4-4 aus. Es hätte 5-4 oder 4-5 enden können. 4-4 war dann die Punkteteilung. Ja, und ehrlicherweise, ich meine, es gibt dieses Sprichwort über die Defensive und in dem Fall leicht abgewandelt, muss ich sagen, und das sieht man seit ein paar Wochen schon, mit der Defensive steigst du nicht auf. Also Defensive gewinnt Titel am Ende, in unserem Fall den Aufstieg, und das wird so nichts. Also da muss man ganz ehrlich sagen, das ist krass, wie anfällig wir tatsächlich defensiv sind, was natürlich auch bedingt durch die Spielweise, das hohe Stehen, das hohe Verteidigen, das hohe Angreifen geschuldet ist. Aber da bin ich jetzt mal sehr gespannt, ob der Trainer die Balance findet, weil darum wird es gehen in den nächsten Wochen. Ansonsten muss man sagen, wir sind ehrlicherweise, was Kader, was Spielqualität angeht etc., schon ziemlich das Nonplusultra dieser Liga, aber wir kriegen es nicht in Punkte umgemünzt.
Ja, du brauchst ja nicht mal eine Weltklasse-Verteidigung. Wenn du 4 Tore schießt, dann würdest du eigentlich sagen, okay, dann kriegen wir halt auch mal 2, ist ja okay. Aber ja, wenn du zu Hause 4 bekommst, wie du schon gesagt hast, dann wird es halt schwer, da die Punkte dann auch mitzunehmen, zumindest 3. Einer ist es dann ja am Ende geworden. Und es ist ja noch keine Krise. Ich habe beim Kicker gerade gelesen und das fand ich ganz passend. Die Zündschnur für die Explosion wurde beim FC gerade schon mal so ein bisschen ausgelegt. Dass es natürlich noch keine Katastrophe ist, jetzt was den Saisonverlauf angeht. Aber ja, lass das nochmal so 2, 3 solche Spiele geben, wo man unglücklich Punkte verliert. Und dann wissen wir alle, wie das in einer Medienstadt wie Köln oder Hamburg oder bei anderen Vereinen aussieht. Ja, noch ist ja nichts vergeigt, sage ich mal. Es sind 7 Spiele. Der Rückstand auf Platz 3 sind 6 Punkte bei der zweiten Liga. Das war schon wieder so ein wilder Spieltag von den Ergebnissen, teilweise auch Hertha zu Hause 4-1 gegen Elversberg verloren. Ja, also ist halt eine Wundertüte, diese Liga. Von daher bin ich mal gespannt, wie sich es in den nächsten Wochen entwickelt hat. Zum HSV kurz 2, 3 Sätze verloren. Wieder nur ein Punkt. Oder was heißt wieder nur ein Punkt? Aber ja, nur ein Punkt geholt gegen Paderborn. Sah wieder nicht so super geil aus. Natürlich trifft ein ehemaliger Spieler doppelt. Das ist passiert natürlich immer.
Das ist ja auch gesehen.
Der Klassiker. Aber ansonsten ja insgesamt, ja, was okay. Davy Selke trifft tatsächlich schon wieder. Weiß ich auch nicht, ob das jetzt vielleicht unser neuer Torschützenkönig wird. Ich weiß es nicht. Aber insgesamt, ja, also ähnlich wie bei euch eigentlich ein durchwachsener Start. Also es sind ja auch nur 3 Punkte weniger, die ihr habt im Gegensatz zum HSV. War ein komischer Spieltag. Ja,
wobei ich glaube, da kann man schon unterscheiden, denn ich halte es noch mit dem Trainer, ne? Der sagt, also Struber in dem Fall, der sagt, naja, ehrlicherweise sehe ich ganz, ganz viel von dem, was ich mir vorstelle, und ich würde mir größere Sorgen machen, wenn wir die Spiele anders gestalten würden in Gänze. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir den Bock umstoßen und uns belohnen. Also es ist wirklich das letzte Prozentkörnchen, was fehlt, und das sehe ich auch noch so. Klar, wenn du jetzt die Hinrunde furios aufspielst und in jedem Spiel fallen irgendwie 4, 5 Tore, du holst aber immer nur einen Punkt, dann kann er sich davon auch nicht viel kaufen. Am Ende ist Fußball ein Ergebnissport, das wissen wir alle.
Ja.
Aber auf deiner Seite, du hast ja jetzt schon zum 2., 3. Mal gesagt, dass auch die Art und Weise, wie ihr spielt, nicht wirklich gut ist. Und das wiederum, klar, jetzt kannst du sagen, holst die Punkte, hast du recht. Aber bei euch ist es ja jetzt auch nicht so, dass ihr Platz 1 ausgrüßt. Und da würde ich gar nicht mit dir tauschen wollen, bin ich ganz ehrlich. Da habe ich lieber das Luxusproblem.
Ja, das verstehe ich total, weil wenn es dann mal nicht ganz so gut läuft, auch was die Ergebnisse angeht, dann den Bock wieder umzustoßen, ist halt viel schwieriger, wenn es fußballerisch nicht so gut läuft. Also wenn es einfach an der mangelnden Chancenverwertung liegt und du irgendwie mal einen Punkt liegen lässt oder auch 2 Punkte liegen lässt, alles schön und gut, aber wenn du fußballerisch einfach sehr intakt als Mannschaft funktionierst, dann kannst du dich da eher mal rausarbeiten, als wenn das immer so Krampfsiege sind und fußballerisch einfach gar nicht überzeugend. Und die erste Halbzeit war schon wieder echt einfach nicht gut. Und dann kommst du irgendwie besser ins Spiel, dann so ein Patzer, dann wird es natürlich auch nicht einfacher, aber ja, für mich passt es dann auch schon, mehr möchte ich über den HSV gar nicht verlieren. Die nächsten Wochen werden zeigen, in welche Richtung sich das dieses Jahr mal wieder entwickelt. Obendran sind sie ja immer, wie das die letzten 6-7 Jahre ausgegangen ist, wissen wir auch. Ich habe noch mal einen kleinen Blick in die dritte Liga geworfen, die ja auch immer sehr vogelwild ist. Und da fällt mir schon wieder auf, wie schwer es Zweitliga-Absteiger auch in dieser dritten Liga haben, weil die Leistungsdichte nicht ganz so viel schlechter ist als in der zweiten. Und zwei Absteiger sich direkt unter den letzten 4 Mannschaften befinden. Hansa Rostock und Osnabrück, denkbar ungünstig in die Saison gestartet. Beide erst ein Saisonsieg. 7 bzw. 5 Punkte stehen auf dem Konto und da bin ich auch mal sehr gespannt, weil ja, auch Arminia Bielefeld hat die letzten Jahre gezeigt, dass man so durchgereicht werden kann und auf einmal auch in der dritten Liga Probleme bekommt. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Ich habe hier noch so 1-2 wilde Themen, die ich, also einmal fangen wir mal mit so einem Klassiker unter den wilden Trainern an. José Mourinho hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. Und zwar hat er in seiner unnachahmlichen Art, hast du es mitbekommen, was er schon wieder gemacht hat?
Ja. Aber mach mal.
Ich liebe diesen Typen einfach wirklich genau für solche Stories. Und zwar ging es um eine Abseitsstellung in einem Spiel und der VAR hat dies wohl überprüft und dann nicht zugunsten von Mourinho entschieden. Daraufhin hat er einfach mal einen Laptop seines Assistenztrainers von der Bank einfach genommen und dem VAR vor die Nase gestellt, so nach dem Motto, hier du Blindfisch, guck dir das jetzt endlich mal richtig an. Du siehst es doch, wenn ich das hier auf meinem kleinen Laptop sehe, musst du das doch auch sehen. Ich finde es einfach nur herrlich. Also das ist natürlich ein maximal anstrengender Typ, wenn du Schiedsrichter bist, aber für solche Stories, ich liebe einfach José Mourinho.
Ja, ich finde es auch geil. Er hat dafür gelb bekommen. Ja. Ne? Also das war, wie soll ich sagen, das war dann am Ende für die kein Abseits-Proof die gerechte Strafe. Habe ich gesehen, fand ich herrlich. Ich glaube, Fenerbahce hat sogar geführt, aber das ist einfach nur herrlich. Er hat das ja vor die Kamera aufgestellt.
Direkt vor die Kamera. Ne?
So nach dem Motto, hier, die ganze Welt kann es sehen. Nur du siehst es falsch.
Ja.
Aber herrlich.
Das war schon wieder José Mourinho Masterclass, wie man sich, das Einmaleins des Trainerdaseins, wie man sich verhält. Legendärer Typ. Und dann habe ich noch eine weitere Story. Das Bosman-Urteil sagt dir wahrscheinlich was.
Ja.
Ja. Und eventuell kann es sein, dass es bald wieder ein weiteres Urteil geben wird, das den Fußball, so wie wir ihn jetzt kennen, was Transfers angeht, ziemlich aufrütteln könnte. Lassana Diarra, kurz Lass Diarra, der hat bei einigen Top-Clubs gespielt, ist aber schon länger auch von der Bildfläche verschwunden und hatte zur letzten Station noch bei Moskau, bei Spartak Moskau. Und ja, da gab es letztendlich ein Urteil, zu dem er, also er wurde verurteilt zu einer Geldstrafe von 10 Millionen Euro aufgrund von Vertragsbruch. Dazu ist es gekommen, weil Lokomotive Moskau war, sorry. Die haben Gehälter gekürzt und daraufhin hat er einfach gewechselt und hat einfach den Vertrag gebrochen, ohne dass sie dazu gestimmt haben. Und daraufhin wurde er dann zu 10 Millionen Euro verurteilt. Das wurde auch nochmal vom Sportgerichtshof bestätigt. Und das hat dazu geführt, dass der Spieler, wenn er hätte wechseln wollen zu einem anderen Club, hätte sich der neue Club daran beteiligen müssen, an dieser 10 Millionen Euro Geldstrafe. Also bei jedem Wechsel hätte es sozusagen abbezahlt werden müssen. Und daraufhin ist dann unter anderem der belgische Erstligist Royal Charleroi hat Abstand genommen von einem angedachten Transfer. Und ja, dagegen ist Diarra dann vorgegangen. Was es letztendlich zur Konsequenz haben könnte, ist, was man ja schon sagen muss, die Regeln, so wie sie jetzt sind, sorgen nicht für sonderlich viel Freiheit für Spieler zu entscheiden, bei welchem Verein sie spielen wollen, weil natürlich die Vereine Ablöse für Spieler zahlen, wenn diese Vertrag haben. Bosman-Urteil hat damals dazu geführt, dass nach Ablauf des Vertrags keine Ablöse mehr gezahlt werden musste. Das ist eigentlich auch absurd, dass das mal so war. Die Spieler hatte keinen gültigen Vertrag mehr und trotzdem musste Ablöse bezahlt werden. Das wurde daraufhin aufgehoben. Und ja, was jetzt passieren könnte, ist, wenn Las Diarra recht bekommt, dass es eben viel einfacher wird, für Spieler selber zu entscheiden, ich möchte hier nicht mehr spielen, ich habe zwar einen gültigen Vertrag, so wie man es auch auf dem normalen Arbeitsmarkt kennt, dass Spieler dann ja viel mehr Möglichkeiten haben, einfach zu sagen, ich gehe jetzt, und diese relativ restriktiven Regeln, die von der FIFA aktuell herrschen, eben deutlich aufgeweicht werden können. Das erstmal ein bisschen ausgeholt. Was sind deine Gedanken dazu und wie würdest du das finden, wenn das so wäre?
Puh. Boah, großes Thema. Kannst du fast eine Folge draus machen. Also, vorne angefangen, das Urteil. Ich glaube, das war ja sogar der Europäische Gerichtshof, ne, der das dann nachher verabschiedet hat. Also außersportgerichtlich sozusagen. Das fand ich ein absolut sinnvolles Urteil und jetzt die mögliche Konsequenz. Das wäre ziemlich wild. Andererseits muss ich sagen, ich denke die ganze Zeit oder ich denke direkt daran, dass am Ende Vertrag hin oder her, die Frage, wie viel Wert hat denn ein Vertrag in der heutigen Zeit noch, sowieso fast schon obsolet ist. Also wenn ein Spieler wirklich weg will oder auch wenn ein Verein einen Spieler wirklich loswerden will und es einen Markt für den Spieler gibt, dann kommt es immer irgendwie zum Transfer. Und es gibt zahlreiche Beispiele dafür, dass Spieler, die noch Vertrag besitzen oder besaßen, sich weggestreikt haben, weggewechselt, wegkommuniziert über die Medien, was weiß ich nicht was. Also da kannst du ja genauso gut hingehen und sagen, naja, was ist denn jetzt mit dem Vertragswerk? Ist das hier nur ein Lippenbekenntnis, ein Konstrukt, was man nicht ernst nehmen muss oder? Aber das wäre natürlich trotzdem nochmal ein anderes Level, weil es rein rechtlich gesehen andere Türen öffnen würde.
Ja, also sehe ich eigentlich genauso. Ich habe mir da jetzt noch nicht ganz tiefgehend Gedanken zu gemacht, weil es natürlich noch alles noch, es ist noch nicht fix, es steht noch nicht fest und das heißt noch nicht, dass sich das wirklich verändern wird, aber wir sehen es immer wieder, jeden Sommer. Jetzt mit Osimhen, der sich verpokert und dann merkt, scheiße, ich komme nicht mehr irgendwo unter, dann wechsle ich jetzt leihweise irgendwie nochmal zu Galatasaray, damit irgendwie alle nochmal profitieren. Ich kann spielen, der Verein spart Gehalt und der Galatasaray freut sich. Was würde sich wirklich großartig verändern, wie du schon gesagt hast, wenn ein Spieler wirklich weg will oder der Verein dich loswerden will, dann ja, dann werden halt alle Hebel in Gang gesetzt und dann funktioniert das irgendwie. Generell finde ich auch schon, dass Spieler mehr Mitspracherecht haben sollten, weil ja, die werden dafür bezahlt, aber wenn die halt nicht mehr sich wohlfühlen im Verein, was würde jeder normale Arbeitnehmer machen? Er würde auch sein Unternehmen wechseln. Und dadurch, dass Fußball halt wirklich immer mehr zu einem Business verkommt, kann man jetzt auch nicht sagen, ja, aber Loyalität dem Arbeitgeber gegenüber oder ja, das Sportliche oder sonst was, davon muss man sich, glaube ich, immer mehr und mehr verabschieden. Und am Ende ist irgendwie jeder Spieler auch so eine kleine Ich-AG und will das maximalen Erfolg oder maximale Geld für sich auch rausholen. So wie die Vereine das auch machen wollen. Ne? Also da wird immer groß geschrien, wenn Spieler zu dem nächstgrößeren Verein wechseln. Wir haben es jetzt gerade wieder bei Waldemar Anton mitbekommen, dass der von den Stuttgarter Fans natürlich dementsprechend begrüßt wurde. Hat sich vielleicht auch nicht super schön verabschiedet und es war jetzt auch nicht die sauberste Nummer. Aber am Ende macht ein Verein das ja genau andersrum auch. Also wenn ein Verein einfach dann merkt, ey, mit dem können wir jetzt richtig Profit machen, können wir richtig Geld machen und der Spieler möchte vielleicht aber gar nicht zwingend wechseln, dann wird dem Spieler auch schon nahegelegt, so, du, wir müssen dich jetzt verkaufen, weil du zu teuer bist und dann machen wir das auch, weil sonst spielst du halt nicht mehr. Ich finde es dann immer so ein bisschen so eine scheinheilige Diskussion, dass da mal sehr viel Kritik an die Spieler, also an die einzelnen Personen rangetragen wird, aber die Vereine, wenn die sowas machen, ja, mehr oder weniger glimpflicher davonkommen. Aber ja, ich bin auch sehr gespannt, ob es letztendlich so kommt und was das denn in Konsequenz bedeuten würde, wenn diese Restriktionen aufgeweicht werden und Spieler mehr Macht haben, ob es dann wirklich so ein bisschen Wild West wird, weil ja, wie das teilweise ablaufen kann, das sehen wir jetzt schon, obwohl das noch nicht gelockert ist. Mal gucken, wie viele Spieler und Berater sich dann regelmäßig dazu hinreißen lassen, doch nochmal schneller den Verein zu wechseln.
Ja, also man muss natürlich dazu sagen, den Vergleich zu normalen Arbeitnehmern, der hinkt insofern, als dass Fußballspieler ja ein Preisschild haben und
habe ich
auch bilanziell. Okay. Das habe ich jetzt. Eigentlich habe ich es kommen sehen, aber irgendwie auch wieder nicht. Und das heißt natürlich, dass das sich auch in der Bilanzierung eines Fußballvereins niederschlägt. Ich glaube, im Anlagevermögen wird ja ein jeder Fußballspieler mit seinem Einkaufswert veranschlagt. Wie auch immer, ist jetzt hier kein Buchhaltungsdiskurs.
Soll anhaben.
Genau, Bleistift. Aber was ich sagen will ist, so nach dem Motto, ja okay, es ist wie ein normaler Arbeitnehmer, wenn er nicht mehr möchte, dann geht er halt, so funktioniert das Fußballgeschäft leider nicht. Ne?
Also das, ja, ist schon klar, das war natürlich auch überspitzt dargestellt.
Ja. Fein, hast du noch was aus der Fußballwoche oder wollen wir uns der Fußballwoche in Deutschland widmen? Oder wollen wir?
Ja, lass uns erstmal ein bisschen über den Spieltag reden. Da war wieder einiges los. Wir starten mit 3 aus 9 am Samstag. Zu Dortmund haben wir schon kurz auch bei WhatsApp geschrieben, das sieht alles wirklich einfach gar nicht souverän aus. Also das Spiel behandeln wir jetzt nicht, aber damit ist Freitag der Bundesliga-Spieltag gestartet. Dortmund irgendwie sehr schnell 2-0 zurückgelegen, aber trotzdem das Spiel dann noch gewonnen. Es wirkt einfach alles noch nicht rund. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Von Şahin bin ich bisher so medium überzeugt. Das wirkt alles einfach nicht sehr souverän. Auch das Auftreten, diese Ansagen, so was will ich von meiner Mannschaft nie wieder sehen. Das wirkt alles schon immer wie so ein bisschen, weiß ich nicht, ist mir alles zu viel schon, dass er da selber schon so viel Unruhe reinbringt und mehr oder weniger schon so ein Ultimatum an seine Mannschaft setzt. Sowas gibt's hier nie wieder. Ja, weiß ich nicht. Wenn das Spiel gegen Bochum ein bisschen anders ausgeht und du es einfach verlierst, dann war das vielleicht schon doch schon wieder so eine Leistung. Naja, wie dem auch sei, Freitag geht der Spieltag mit diesem Spiel los und dann starten wir am Samstag in die Konferenz. Womit wollen wir anfangen? Freiburg-Pauli oder Wolfsburg-Stuttgart?
Freiburg-Pauli.
Freiburg-Pauli. Da haben die Kiez-Kicker die ersten 3 Punkte eingefahren seit 2011, dem Derby-Sieg im Volksparkstadion vom Torschützen, den wir später hier vielleicht auch noch behandeln werden. Wer weiß das schon? Gerard Asamoah. 2011 ist es, so lange ist es schon her, aber jetzt konnte der FC St. Pauli endlich 3 Punkte einfahren gegen sehr unglücklich aussehende Freiburger. Man muss sagen, 2 Tore aberkannt, 11 Meter verschossen. Das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Also, das 3-0 sieht sehr souverän aus, so ist das Spiel nicht verlaufen. Pauli wirklich einfach sehr, sehr effizient und geht auch relativ schnell in Führung durch einen Spieler, gegen den du, glaube ich, ich weiß nicht, ob du auch auf dem Platz standst, aber auf jeden Fall dein Team hat im Pokal mal gegen ihn gekickt, oder?
Doch, wir haben gegen den gespielt, ich auch, ja. Ja, Saad, genau, hat ja noch vor ein paar Jahren in der 4. Liga in Hamburg gekickt und davor natürlich auch noch tiefer. Und da ich jetzt ja auch schon fast 10 Jahre in Hamburg die Kreis- und Bezirksliga-Plätze rauf und runter spiele, sind wir uns schon begegnet, aber das nur am Rande. Ja, definitiv Mann des Spiels, ne? 3 Scorerpunkte, macht 2 Buden selbst, legt das 3. auch noch auf. Das war definitiv sein Stempel, den er dem Spiel verpasst hat. Aber wie du schon sagst, unglücklich trifft es, glaube ich, ganz gut. Also Freiburg ist nicht in das bisherige Spiel, was sie diese Saison schon gezeigt haben, reingekommen. Das zu keinem richtigen Zeitpunkt. Aber 3-0 ist auch wirklich nur bedingt aussagekräftig. Ich finde zu hoch, also deutlich zu hoch, vor allen Dingen für das, was es war. Wenn du dir die Stats reinziehst, Pauli ist unglaublich viel gelaufen. Die machen fast 124 Kilometer weg. Das heißt, die haben ihr Herz schon auf den Platz gelassen. Aber eine Passquote von 66% ist Bundesliga untauglich und Ballbesitz von, ja, lass es mal 25-26% gewesen sein. Das ist irgendwie das andere Gesicht dieses Spiels, was nachher 13-0 für den Gast ausgeht. Also das Ergebnis täuscht, aber Pauli hat halt das Maximum aus ihren Möglichkeiten rausgeholt. Und jetzt nicht nur aus den Tormöglichkeiten, sondern halt auch aus dem, was sie so an Qualität auf den Platz bringen. Ich glaube, für die meisten, und da schließe ich mich ein, durchaus überraschend. dass die Kiezkicker jetzt schon 4 Punkte haben. Ich habe das nicht kommen sehen.
Nee, also die 3 Punkte, mit denen habe ich wirklich auch gar nicht gerechnet, weil Freiburg eigentlich recht ordentlich in die Saison gestartet ist. Wir haben letzte Woche noch drüber gesprochen, 3 Siege aus 4 Spielen. Ja, und dann verlierst du zu Hause 0-3 gegen den Aufsteiger und wie auch. Ich würde es wirklich einfach verbuchen und da einfach sehr unglücklich auf der einen Seite, sehr viel Spielglück auf der anderen Seite und dann geht so ein Spiel auch mal so deutlich verloren, weil ja, du hast die Statistiken gerade schon ein bisschen angerissen, die sprechen eindeutig für Freiburg, abgesehen vom XG-Wert vielleicht. Es war jetzt auch kein gutes Spiel von Freiburg, das darf man auch nicht jetzt falsch verstehen, aber wenn man sieht, wie knapp es zum Beispiel abseits das wäre das 3-1 gewesen, das die knappe Abseitsstellung von Höhler vorm vermeintlichen 3-1 von Ritz-Dorn, das wäre dann wahrscheinlich eh schon zu spät gewesen, aber auch der Freistoß mit dem Abseitstor von Lienhardt per Kopf, auch da war es jetzt nicht so super deutlich abseits, verschiedene Szenen und so oft verschießt auch Griffo keinen Elfmeter und ich glaube, das wäre sogar das 1-0 gewesen, dann geht das Spiel vielleicht wirklich ganz anders aus und ja, so muss man aber Pauli wirklich gratulieren, dass sie da die 3 Punkte mitnehmen, jetzt zu Hause, nächstes Spiel gegen Mainz, wer weiß, ob sie jetzt 4 Punkte aus den letzten 2 Spielen direkt mit ein bisschen Rückenwind auch reingehen, Mainz macht aktuell auch nicht die beste Figur. Ja, wer weiß, vielleicht überrascht uns dann Pauli dann doch und viele andere, die eigentlich so als ganz klaren Abstiegskandidaten gesehen haben. Noch sind nicht genug Argumente auf der Habenseite, um die da jetzt dort schon rauszusehen. Aber ja, mal gucken, was passiert.
Guckst du eigentlich jetzt schon auf den Gegner Freiburg, weil ihr ja dann in 3-4 Wochen im Pokal gegen Freiburg spielt im Breisgau, oder ist das noch zu weit weg und es interessiert dich eigentlich auch nicht, weil der Pokal seine eigenen Gesetze hat?
Der DFB-Pokal interessiert mich tatsächlich, seit der HSV in der 2. Liga spielt, einfach gar nicht. Ich nehme die Spiele mit und freue mich, wenn sie weit kommen, aber ich weiß auch, dass dieser Verein den DFB-Pokal niemals gewinnen wird, solange sie in der 2. Liga sind und der Kader so aussieht, wie er aussieht. Das ist ein Wunder, wenn man 2. Ligist den Pokal gewinnt. Und deswegen, natürlich gucke ich mir die Pokalspiele an, aber ich bin eigentlich fast immer froh, wenn sie früh raus sind und die sich auf die Liga konzentrieren können, weil der Aufstieg dann doch mir auch persönlich ein bisschen wichtiger ist als der DFB-Pokal. Ja, die waren jetzt irgendwie schon auch als 2. Ligist zweimal im Halbfinale. Das ist natürlich irgendwie alles cool, aber am Ende scheiterst du dann halt doch am ersten richtig schweren Gegner, so wie es gegen Leipzig war, so wie es gegen Freiburg war. Von daher gehe ich auch stark davon aus, dass der HSV gegen Freiburg, sogar ein Auswärtsspiel, also richtig undankbares Los in der 2. Runde, die werden da rausfliegen, ganz, ganz unspektakulär, 2-0, 3-1 oder sowas. Und dann war es jetzt auch schon mit der DFB-Pokalsaison.
Und sag mal noch so abschließend zum Spiel, fallen dir so spontan Bruderpaare ein, die in der Bundesliga aufeinander getroffen sind?
Aufeinander getroffen.
Oder auch Seite an Seite.
Seite an Seite, ja. Aber
die zeitgleich auf dem Platz gestanden haben.
Die Bender-Zwillinge fallen mir ein. Es gab nochmal Philipp Degen und den anderen Degen, aber ich weiß nicht, ob die zusammen bei einem Club gespielt haben. Ich glaube nicht. Aber so viele sind es, glaube ich, nicht. Es sind irgendwie nur so 3 oder 4, oder?
Na gut, wir haben die Kovac-Brüder, wenn man ein bisschen länger zurückgeht. Ne?
Ah ja, stimmt.
Die Bender-Zwillinge ist richtig. Jetzt sind es die Eggesteins, darauf wollte ich hinaus, denn die haben jetzt sich sozusagen eingegliedert in die Bundesliga-Historie, dadurch, dass St. Pauli aufgestiegen ist. Und sind jetzt, haben Geschichte geschrieben. Ich weiß nicht, ob die Großbrüder mal irgendwie im DFB-Pokal oder ähnlichem gemeinsam irgendwie gekickt haben. Das
kann ich ehrlich gesagt. Aktuell sind es, glaube ich, 3 oder 4. Das war, was ich gesehen habe. Aber Schlotterbeck gibt es ja noch, Kevin und Nico.
Genau, die Schlotterbecks.
Nico. Ja. Stimmt. Ja, Hoeneß natürlich auch relativ bekannt.
Hoeneß-Brüder.
Caligiuri fällt mir noch ein.
Also es sind so 5, 6 und das nur als kleiner historischer Side-Fact. Es ist ein neues Bruderpaar in der Bundesliga dazugekommen. Fein. Hast du zu dem Spiel sonst noch was oder wollen wir uns dem nächsten Spiel widmen?
Wir können uns dem nächsten Spiel widmen und mich würde zum Einstieg interessieren, wie du die Schiedsrichterleistung von, ja, von Herrn Jablonski bewerten würdest, weil da gab es auf jeden Fall genug Diskussionsmaterial in diesem Spiel, weil der Schiedsrichter, er hat danach in den Interviews auch direkt eingesehen, das war nicht der beste Auftritt und an mindestens an zwei Stellen sehr unglücklich. Einmal die gelb-rote Karte für Karasor, die einfach keine war, weil Karasor in der Szene selbst von Arnold gefoult wird, auch wenn das vielleicht in der Realgeschwindigkeit kann man schon irgendwie verstehen. Die gehen so beide ineinander mit den Beinen. Das mit dem bloßen Auge zu erkennen, ja, mit dem Videoschiedsrichter ist einfach, dann zu sagen, hä, bist du blöd, wie hast du das nicht gesehen? Wenn man das aber in der normalen Geschwindigkeit sieht, wie die beide ineinander laufen und am Ende Arnold derjenige ist, der fällt und Karasor stehen bleibt, ja, da kann man schon auch irgendwie das so bewerten, dass man denkt, dass Karasor in den Spieler reingeht und ihn foult. Spätestens bei der ersten Wiederholung siehst du dann halt, dass das völliger, leider völliger Quatsch ist. Und das hat Jablonski dann eben auch nach dem Spiel gesagt, dass er, wenn er die Bilder sieht, dass das natürlich ganz klar keine gelbe Karte und kein Foulspiel von Karasor ist. Das war die eine Szene. Und die andere Szene, die man auch noch mit erwähnen kann, ist die vermeintliche rote Karte von Amura, die dann zum Glück zurückgenommen werden konnte, weil auch da, er trifft den Spieler nicht, er geht ziemlich rabiat rein, wenn er ihn trifft, kann es böse ausgehen, trifft ihn eben aber nicht und hat jetzt auch nicht das Bein irgendwie hochgezogen und auf Kniehöhe oder ähnliches. Ja, aber es ist schon ärgerlich, denn wenn man auch den Spielverlauf anschaut, die gelb-rote Karte für Karasor, dann, dass da der VAR dann nicht eingreifen darf, weil gelb-rot, sorry, wer stellt diese Regel auf, dass man bei gelb nicht eingreifen kann, auch nicht, wenn es bedeutet, dass es eine gelb-rote Karte und ein Platzverweis ist. Also das ist einfach die dümmste Lücke in diesem Regelwerk, die ich seit langem gehört habe, weil Platzverweis ist Platzverweis. Ist doch völlig egal, ob das gelb-rot ist oder rot. Da muss doch der VAR eingreifen dürfen, ob jemand vom Platz gestellt wird oder nicht, weil das einfach sehr wichtig fürs Spiel ist. Ja, keine Ahnung. Was sind deine Takes zu dieser Schiedsrichterleistung?
Also, ich muss dazu sagen, in der Konferenz, Buschi, der kam überhaupt nicht mehr aus dem Jubeln und Loben heraus. Also der hat Sven Jablonski über den Klee gelobt, was das doch für ein toller Schiedsrichter sei und dass der Kumpel von nebenan ist, der dir ganz in Ruhe erklärt, wieso er weshalb welche Entscheidung wie getroffen hat. Und toll, toll, toll. Also da hat er all sein ganzes Pulver verschossen. Und erst als dann in der, was war das da, 63. Minute, Karasor fälschlicherweise gelb-rot gesehen hat sich Buschi dazu herabgelassen zu sagen, bis hierhin war es Weltklasse von Jablonski. Da muss ich schon arg widersprechen und das mündet dann auch in meine Wahrnehmung insgesamt. Ich finde, der hat insgesamt gar nicht mal gut gepfiffen. Also angefangen in der, was ist das, 25., 30. Minute mit dem Elfmeter von Borneau an Stuttgarter.
Ja, weicher Elfmeter. Also,
mein Gott, noch eins. Musste nicht geben, wirklich nicht. Nee. Das ist schon, da denke ich mir schon so, der lässt die ganze Zeit viel laufen, macht einen auf großzügig, wird da von Buschmann gelobt, dass er das Spiel laufen lässt. Dann pfeift er so einen Elfmeter. Da habe ich schon gedacht, okay, das könnte jetzt schwierig werden. Und dann die Situation mit den beiden Feldverweisen völlig daneben. Also ich kann es, ich rechne es ihm hoch an, dass er sich entschuldigt und sagt, scheiße, es tut mir leid, es war einfach ein Fehler. Das finde ich gut. Und ich finde es auch gut, dass er sich wünschen würde, oder dass er äußert, dass er sich wünschen würde, dass der Video Assistant Referee eingreift. Und ich sehe es ganz genau wie du. Das ist eine spielentscheidende Situation. Da muss diese Lücke gestopft werden. Ich finde, es gibt auch noch ein, zwei weitere, über die man direkt nachdenken sollte. Eine ist beispielsweise Fehler oder zu Unrecht gegebene Eckstöße, die dann direkt zum Tor führen. Guck dir das doch an. Wenn aus dem Eckball direkt ein Tor resultiert und es ist ein eindeutig fehlerhaft gegebener Eckball, nimm das Ding zurück. Also das finde ich auch komplett unnötig, muss ich sagen. Und die Argumentation, nein, ist aber eine neue Spielszene. Ja, lol, die Spielszene darf niemals entstehen, nur weil irgendwer draußen nicht sieht, dass ganz eindeutig der Stürmer zuletzt am Ball war und es niemals hätte Ecke geben dürfen. So häufig schon die Situation gehabt, würde ich direkt mitstopfen, diese Lücke. Aber was rege ich mich auf? Ich rede mich hier schon wieder in Rage. Lass uns aufs Spiel eingehen, bevor wir jetzt hier nur über den Video Assistant Referee reden. Wolfsburg geht ein bisschen überraschend in Führung, ne? Also Stuttgart macht im Prinzip auch in Unterzahl, wie ich finde, ein sehr, sehr gutes Spiel. Wolfsburg hält gut dagegen, aber Stuttgart ist die bessere Mannschaft. Wind macht das 1-0. Dann kommt es eben zu diesem Elfmeter, den Milo erst verschießt und dann im Nachschuss zum 1-1 versenkt. Dann passiert erstmal lange Zeit gar nichts, bis eben zu dieser zweifelhaften gelb-roten Karte nach wieder Anpfiff. Und dann macht Amura das Tor und läuft gleich sehr spät aus, nachdem er eingewechselt wurde. Nee, wurde er eingewechselt?
Weiß ja, ich gar doch, nicht genau. Wurde eingewechselt. Doch, wurde Stuttgart eingewechselt. Aktuell mit einem kleinen Luxusproblem vorne, dass sie ja auch mal ein bisschen rotieren müssen. Eigentlich funktionieren alle ganz gut. Rieder, Leveling, Milo und auch Demirovic alle ganz gut drauf. Und dementsprechend hat sich Undav zum Start des Spiels auf der Bank wiedergefunden.
Ja, es gibt zwei Zahlen, die ich drei Zahlen, die ich mir rausgepickt habe, die ich dann doch überraschend finde, wenn man bedenkt, dass Stuttgart in Unterzahl gespielt hat. Zum einen ist es die Laufleistung. Beide Mannschaften haben 107 Kilometer abgespult und eine Mannschaft hat eine halbe Stunde in Überzahl gespielt. Zum zweiten ist es die Passquote. Ich habe vorhin bei St. Pauli gesagt, 66% Passquote ist Bundesliga untauglich und das ist es. Die Wolfsburger denken sich, zu Hause können wir 63% hinlegen. Das ist halt einfach komplett unterstes Niveau.
Bodenlos. Und cringe.
Bodenlos. Und ja. Und Ballbesitz. Dezimierte Stuttgarter schaffen trotz 10-11 70% Ballbesitz auswärts bei Wolfsburg. Puh, weiß ich nicht.
Ja, dazu. Die Idee von Hasenhüttl hat sich mir noch nicht ganz erschlossen. Also was jetzt die Art Fußball sein soll, das System wurde jetzt auch, das soll, glaube ich, alles sehr variabel sein. Das hat man ja auch am Anfang der Saison in den ersten Spielen gesehen. Wind hat sich die ganze Zeit auf der Bank befunden, ist jetzt reingekommen, erster Starteinsatz und direkt getroffen. Ist halt auch einfach ein guter Knipser, hat er letztes Jahr und auch das Jahr davor schon gezeigt. Ich glaube, er will mit maximaler Variabilität vorne spielen, weshalb er dann teilweise auch mit Wimmer und Thomas vorne gespielt hat. Ja, grundsätzlich hört sich das natürlich gut an, hat sich bisher aber irgendwie noch gar nicht ausgezahlt und die Spiele waren bisher alle relativ knapp von Wolfsburg. Die haben jetzt noch nicht, die haben sich auch gegen die Bayern ganz gut geschlagen, auch wenn das kein gutes Spiel war, aber irgendwie überraschend dann ja noch geführt haben und trotzdem noch das Spiel verloren haben. Irgendwie, es fühlt sich einfach alles irgendwie noch nichts Halbes und nichts Ganzes an. Bisher ein Sieg, Rest der Spiele, schweres Startprogramm auch gehabt, muss man sagen, dass da jetzt noch nicht so viele Punkte bei rumgekommen sind. Das kann man auch verzeihen und da kommen jetzt auch noch ein paar Spiele, die, also wenn ich mir die nächsten fünf angucke, dann wird Wolfsburg da sicherlich auch ein paar Punkte holen, weil gegen Bayern musst du nichts holen, gegen Kiel haben sie den Sieg, haben sie eingefahren. Gegen Frankfurt, die sind gut drauf, kannst du verlieren. Gegen Leverkusen, die Art und Weise, wie sie verloren haben, maximal unglücklich. Und jetzt auch das Spiel gegen Stuttgart so spät noch zu verlieren. Also mit ein bisschen mehr Glück hat Wolfsburg da irgendwie auch 3-4 Punkte mehr schon auf dem Konto. Aber irgendwie wirkt das wir haben ja anfänglich drüber gesprochen, dass du eigentlich zufrieden bist, wie deine Kölner spielen. Ich glaube, die Zufriedenheit sollte Wolfsburg noch nicht haben, weil es sieht einfach nicht schön anzugucken.
Ja, kleine Korrektur. Es war ja am Ende ein 2-2 unentschieden. Es hat sich vielleicht angefühlt wie eine Niederlage, aber ja, Stuttgart hat es ja nicht gemacht. Aber ja, ändert nichts an dem Inhalt deiner Aussage, stimme ich komplett zu. Wenn man sich das Ganze in der Tabelle anguckt, Wolfsburg auf 13, Stuttgart auf 8. Stuttgart ist damit irgendwie oben dran. Es sortiert sich langsam so ein wenig, nicht wahr? Also Frankfurt spielt eine bockstarke Saison. Ist im Moment Zweiter. Die Bayern haben ja, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, nur einen Punkt geholt. Ganz unten hat sich ein bisschen was getan. Hoffenheim und Bochum, genauso wie Kiel, machen die letzten drei aus. In Augsburg brennt so ein bisschen der Baum, weil doch zu wenig bei dem rauskommt, was versucht wird. Aber die Wolfsburger, um mal noch kurz abschließend bei diesem Spiel zu bleiben, die können sich doch nicht schon wieder eine Saison erlauben, in der sie am Ende nicht international spielen. Wie lange soll das noch gut gehen mit dem Kader?
Also finanziell erlauben können sie es auf jeden Fall, aber rein sportlich gesehen ist es schon echt hart, dass die jetzt wieder Geld in die Hand nehmen, wieder den Kader verstärken und wieder nichts bei rumkommt, das würde ich auch sagen, das können sie sich nicht erlauben. Ich bin gespannt, wie viel Geduld sie mit Hasenhüttl haben, von dem ich grundsätzlich finde, dass er ein guter Trainer ist, und die Station, die er in der Bundesliga hatte, es war, glaube ich, nur die bei Leipzig, fand ich grundsätzlich gut. Wolfsburg ist mir tatsächlich auch relativ egal, auch wenn ich mich über die drei Zwillinge gefreut habe, die mal wieder in der Konferenz zu sehen. Die Drillinge zu sehen, weil das ist einfach immer wieder ein skurriles Bild, dreimal den gleichen Menschen nebeneinander zu sehen. Zwillinge sind schon wild, aber Drillinge sind wirklich richtig wild. Mal gucken. Also, wie gesagt, der Start war auch echt undankbar, das muss man dazu sagen, dass den Benefit of a Doubt, den hat Hasenhüttl auf jeden Fall noch, dass er jetzt noch die Spiele wird er bekommen. So, die spielen jetzt gegen Bochum, ja. Bremen, Pauli, Augsburg, Heidenheim, Union, bevor Leipzig dann Ende November kommt. Das heißt, es sind jetzt 5-6 Spiele. Wenn die da nichts reißen, dann sieht es, glaube ich, sehr schnell sehr ungemütlich aus, aber da werden die ihre 2-3 Siege aus den 6 Spielen, werden sie einfahren. Und dann stehen die so da, wie man es irgendwie wahrscheinlich vor der Saison vermutet hat, irgendwo im Mittelfeld mit Option irgendwie oben noch ranzukommen. Und das wird es diese Saison auch sein. Also ich sehe die jetzt nicht schon Richtung Europa durchmarschieren. Bin ich gespannt, wie sich das in Wolfsburg entwickelt. Oh ja, mir aber auch egal, ob die international spielen, ich muss es wirklich sagen, es könnte mir egaler nicht sein. Diese ganze Mannschaft ist in den letzten Jahren so ergraut. Die hatten ja echt immer auch geile Kicker am Start. Die hatten immer mal wieder Highlights, sodass du die Spiele wenigstens gern gesehen hast. Aber mittlerweile, wenn ich mir angucke, was da auf dem Platz steht, dann könnte mir es wirklich nicht egaler sein, was der VfL Wolfsburg international macht oder auch nicht international macht. Es langweilt mich einfach wirklich zu Tode. Weiß ich nicht. Also das Spiel noch gefühlt, also das ist, bei mir ist es so dieses Paradoxon VfL Wolfsburg. Gefühlt spielen da seit 10 Jahren die gleichen Spieler, aber gefühlt steht auch jedes Jahr eine komplett neue Mannschaft auf dem Platz. Weil das alles so Spieler sind, die man irgendwie schon so lange kennt, die irgendwie immer in diesem Dunstkreis rumschwirren, aber so richtig was verändern tut sich nichts, aber verbessert sich vor allem auch nichts. Das sollte man sich in Wolfsburg wirklich gut überlegen, ob das der Weg ist, den man einschlagen möchte, weil man kann ja nicht immer irgendwie rotieren wie ein Weltmeister und immer wieder was Neues probieren und das funktioniert einfach nicht. Dann muss man vielleicht auch irgendwann mal hinterfragen, an welcher Stelle die richtigen Leute sitzen. Auf der Trainerbank war es die letzten Jahre anscheinend nicht der Richtige und dann muss man vielleicht auch mal das Management hinterfragen, was da so für Spieler geholt werden, weil irgendwie passt das hinten und vorne nicht.
Ja, das ist tatsächlich den Wolfsburgern zuzutrauen, um auch nochmal dieses Bruder-Thema von vorhin aufzumachen, dass die dann demnächst den kleinen Bruder von Mbappé aus Frankreich holen, den 17-Jährigen.
Einfach so, weil sie wahrscheinlich einmal wieder einen Namen holen.
Ja, das, genau, dass ein Mbappé-Wolfsburg-Trikot verkauft sich bestimmt gut.
Ja.
Guti, machen wir auch dieses Spiel zu und widmen uns dem letzten im Rahmen von 3 aus 9. Und das war das Topspiel dieses Wochenendes. Die Rede ist von Mönchengladbach gegen Union Berlin. Ja, das war eine komplette Unterhose. Wir gucken uns natürlich die Bayern an gegen Leverkusen. Die München haben zu Hause zu Zeiten des Oktoberfests den amtierenden deutschen Meister empfangen. Das Spiel ist 1:1 ausgegangen. Beide Tore sind in der ersten Halbzeit gefallen. Beide Tore wurden von Mittelfeldakteuren erzielt. Die jeweiligen Starstürmer Boniface und Kane, von denen man sehr, sehr viel zu lesen bekam vor dem Spiel, waren beide völlig raus. Generell war die Leverkusener Offensive auch völlig raus, muss ich sagen. Die Bayern haben das deutlich besser gestaltet. Leverkusen hat sich den Punkt mehr erkämpft für meine Begriffe. Auch kein wirklich gutes Spiel gemacht, nie in das eigene Spiel reingefunden. Aber am Ende geht es halt 1:1 aus. Ich würde sagen, die Bayern müssen sich über 2 verlorene Punkte ärgern. Die Leverkusen dürfen einen mitnehmen. Hast du das Spiel gesehen? Und wenn ja, wie hast du es gesehen?
Ja, ich habe es gesehen auf der Couch. An dem Tag bin ich aus dem Urlaub zurückgekommen und wurde mit einem Topspiel der Bundesliga begrüßt. Und es geht ja auch richtig gut los, das Spiel, muss man sagen. Also Bayern hat wirklich, wie in den anderen Spielen, auch schon sehr viel Dampf gemacht, sehr hoch gepresst. Das gefällt mir vom Spielprinzip her einfach viel, viel besser als das, was man unter Tuchel gesehen hat. Und es wurde dann letztendlich nicht das vermeintliche Spektakel, was man hätte erhoffen können, nachdem innerhalb relativ kurzer Zeit dann 2 Tore gefallen sind und der Knoten so ein bisschen geplatzt schien. Am Ende macht Leverkusen das defensiv dann sehr gut, sodass sie nicht unverdient den Punkt auch mitnehmen. Ich würde auch sagen, Bayern hätte das Spiel gewinnen müssen, alleine schon von den Spielanteilen, die sie hatten. Leverkusen hatte einen XG-Wert von 0,15 und das ist wahrscheinlich der Schuss von Andrich, den er wirklich sehr gut und satt trifft. Mhm. Das war ein schönes Tor, genauso wie auch das von Pavlovic. Fand ich auch einen sehr sehenswerten Treffer. Und dann ist es für Leverkusen, ja, du hast es gerade schon gesagt, also Bayern ärgert sich wahrscheinlich, dass sie die zwei Punkte haben liegen lassen und Leverkusen denkt sich, den Punkt nehmen wir mit in München, das Rückspiel in der Rückrunde, das haben wir bei uns zu Hause und dann haben wir vielleicht eine gute Ausgangssituation in dem direkten Duell. Für Leverkusen passt es, glaube ich, ist völlig fein, das Ergebnis. Ja, an Bayerns Stelle würde ich mich wahrscheinlich auch ärgern, wenn ich mir das Spiel nochmal angucke, wie die Anteile des Spiels waren. Und ja, taktisch einfach insgesamt, muss man sagen, ein sehr gutes Spiel, auch wenn es für den Zuschauer dann natürlich nicht so ansehnlich ist. Aber zu sehen, wie beide Mannschaften es geschafft haben, die Top-Stürmer und auch die Top-Spieler eigentlich so fast komplett rauszunehmen, ohne dass es da richtig starke Szenen gab, das muss man ja auch sagen, musst du auf dem Niveau auch erstmal hinbekommen.
Absolut. Was ich bemerkenswert fand, gerade auf der Münchner Seite, hat das schon einen sehr, sehr eingespielten Eindruck gemacht. Also die Maschine scheint geölt. Wir haben jetzt in den letzten Wochen immer noch ein kleines Fragezeichen dran gemacht, weil die Gegner eben Kiel hießen oder Bremen und überrollt wurden, auch ob mangels Qualität. Hier kann man sagen, der deutsche Meister aus Leverkusen hat auf jeden Fall genug Qualität. Aber das war schon sehr, sehr eingespielt, was Bayern da gezeigt hat. Nichtsdestotrotz haben sie es eben nicht geschafft, hier 3-4 Dinger zu machen, mal eben so aus dem Stegreif. Das war schon so ein bisschen zu erwarten. Und ich finde auch, wir kommen jetzt in eine spannende Phase in dieser Hinrunde hinein, was die Paarung angeht und ein potenzielles Bäumchen wechsel dich, was die Tabellenspitze angeht. Denn die Bayern spielen jetzt in der Liga die nächsten beiden Spiele gegen Frankfurt und Stuttgart. Und das sind zwei brutal stark aufspielende Mannschaften, die definitiv auf Augenhöhe zu sehen sind. Und Leverkusen hat auch die Frankfurter, aber auch Kiel vor der Brust. Weshalb ich einfach mal den Take wagen würde, dass es durchaus zur Punktgleichheit oder aber zur erstmaligen Leverkusener Tabellenführung diese Saison kommen könnte.
Ja, in Frankfurt könnte ich mir auch vorstellen, dass die Bayern vielleicht auch wieder nur einen Punkt holen werden. Ich glaube trotzdem, dass Bayern nach den beiden Spielen noch Erster sein wird. Aber ja, kann gut sein, dass Leverkusen auf jeden Fall einen Schritt nach vorne machen wird oder einen Schritt näher ran an die Bayern. Gut, dass sie das Spiel nicht verloren haben, weil 6 Punkte nach 5 Spielen, das wäre schon mal ein kleines Statement gewesen auf jeden Fall von Bayern Seite. Und ja, dementsprechend schließen.
Bevor wir das Spiel zumachen, du hast mir ja noch einen Schmanker geschickt bei TikTok.
Ah ja, stimmt.
Nämlich Sven Ulle Ulreich, der auf der Bayernbank saß und gefilmt wurde von einem Fan, der unmittelbar hinter ihm gesessen haben muss, wie er Simon Rolfes, den Sportdirektor von Bayer Leverkusen, doch auf Übelste beschimpft, kann man so sagen, oder?
Ja, man könnte es, Erik Meyer hat das mal nach einer roten Karte wegen Schiedsrichterbeleidigung im Interview nach dem Spiel passend zusammengefasst. Ich habe ihn genannt einen Mixer mit W.
Erik Meyer, ja. Alter, ey.
Und das hat Ulle Ulreich so quer über die Coaching-Zone darüber geschrien, dass Rolf sich doch mal bitte wieder hinsetzen soll. Fand ich ganz lustig. Ist mir zugespielt worden. Und ich dachte, ich leite das mal als kleines Schmankerl für die Folge weiter. Und könnt ihr euch gerne auch mal reinziehen. Googelt einfach Ulreich, Rolfes. Keine Ahnung, ihr werdet das schon finden. Ihr seid ja pfiffige Internetmäuse. Der Algorithmus wird euch das richtige Material ausspucken, wenn ihr daran interessiert seid. Bayern bleibt der Platzhirsch der Bundesliga und schließt den Spieltag auf Platz 1 ab. Frankfurt schießt auf Platz 2 mit 4 Siegen aus 5 Spielen. Das sieht sehr ordentlich aus. Omar Mamouche, bisher Spieler der Saison, 9 Scorer in 5 Spielen. Ja, ich glaube, der hat nochmal extra Energie geschöpft, seitdem er sich also ja ein Bekenntnis abgelegt hat für die Frankfurter Eintracht. Da bin ich sehr gespannt. Leipzig jetzt das erste Mal mit einem überzeugenden Sieg und sind auch oben dran. Das einzige Team neben den Bayern, das noch ungeschlagen ist. Und ja, dahinter reihen sich dann auch Leverkusen und Dortmund ein. Und mittlerweile ja keine Überraschung mehr, dass auch Heidenheim unter den Top 6 der Bundesliga ist. Gut, die hatten bisher jetzt auch noch nicht die Gegner, die in die Knie zwingen werden, weil das Auftaktprogramm war doch schon relativ dankbar für Heidenheim. Mit Siegen gegen Pauli, Augsburg und Mainz. Ja, dann können wir den Spieltag, glaube ich, dicht machen, ne? Bisher weiterhin ohne Sieg sind nur noch Bochum und Holstein Kiel. Und dann lass uns den Spieltag mal dicht machen. Kurz, nee, eine Sache noch. Pellegrino Matarazzo. Ich wollte gerade sagen, Pellegrino Matarazzo. Der muss jetzt seinen Hut nehmen, oder? Also nach 3-0-Führung gegen Bremen noch 4-3 zu verlieren. Ich glaube, das war so der letzte Nagel im Sarg seines Trainerdaseins bei der TSG Hoffenheim. Das sieht dieses Jahr wirklich einfach ganz furchtbar aus, was die da bisher zeigen. Und das, obwohl Kramaric in den Spielen bisher sehr gute Leistungen gezeigt hat. Ich glaube, das wird Zeit für einen Wechsel, weil das sah auch letztes Jahr schon nicht sonderlich gut aus. Das vielleicht nochmal als abschließenden Take,
ja.
Dass ich mir vorstelle, also, dass er beim nächsten Spieltag schon nicht mehr auf der Bank sitzen wird.
Ja, also klar, die 3-0-Führung wird ja ein bisschen torpediert durch die rote Karte und danach geht das Spiel dann in die Binsen.
Ja, sorry, du kannst dich auch mit einem Mann weniger nicht so zerlegen lassen. Bremen ist Real Madrid.
Ja, ist so. Und ich sehe es ja ähnlich. Ich glaube, er gehört zu den drei Trainern, die im Moment wackeln. Nuri Sahin, Matarazzo und ich glaube auch Torup von Augsburg sind die drei, die im Moment sehr kritisch beäugt werden. Und ich bin mal gespannt, wer von denen zuerst geht. Dein Take ist Matarazzo, das ist naheliegend. Ich würde jetzt aber auch nicht darauf wetten, dass Torup noch lange macht in Augsburg.
Ja, Sahin, der sitzt, glaube ich, relativ sattelfest, mindestens.
Das wäre zu.
Mindestens bis zum Winter.
Das gönnen die sich nicht.
Da muss schon mehr passieren. Die haben 10 Punkte aus 5 Spielen, 3 Siege, eine Unentschieden, eine Niederlage. Da muss schon eine richtig Negativserie kommen, damit der irgendwie ins Wackeln gerät, auch wenn es nicht gut aussieht. Es sind auch erst 5 Spiele. Da muss man ihm vielleicht auch einfach noch ein bisschen Zeit geben. Auch wenn ich das ebenfalls nicht sonderlich überzeugend finde. Mal gucken, wie es in den nächsten Wochen aussieht. Gut, das waren 3 aus 9. Dann kommen wir jetzt abschließend für diese Folge zu unserer Rubrik Titel, Tore, Temperamente. Und das heißt, wir sprechen über den Fußballer, über die drei Kandidaten des Fußballer des Monats von vor 20 Jahren. Das heißt, Oktober 2004. Ja, ganz genau. Das ist 20 Jahre her. Ihr seid alt. ich würde sagen, wir starten wieder von hinten nach vorne und starten mit Platz 3 in diesem Monat. Also kurz vielleicht nochmal erklärt vom Prinzip, wie das funktioniert. Damals wurden noch die Trainer und die Kapitäne der Mannschaften jeweils gefragt. Die konnten Spieler aufstellen, sozusagen nominieren und die wurden dann von Zuschauern, ich muss es echt nochmal nachlesen, es ist eine Publikumswahl. Ja, 18 Kapitäne haben sozusagen Spieler vorgeschlagen, was sie geglaubt haben, wer der beste Spieler in dem Monat war, was ja eigentlich sogar noch höher anzusehen ist, als wenn direkt das Publikum das wählt, weil die Kapitäne, die stehen auf dem Platz, die können die Leistung sogar noch mehr wertschätzen, die diese Spieler geleistet haben. Dementsprechend eigentlich ganz cool. Ja, und auf Platz 3 dann letztendlich beim Publikumsvoting ist gelandet, ist einfach, der Name ist für mich einfach Fußball-Nostalgie, Daron Buckley. Was sind deine ersten Gedanken zu Daron Buckley?
Arminia Bielefeld und Borussia Dortmund.
Ja.
Und das sind meine ersten Gedanken.
Zu dieser Saison ist er zur Arminia Bielefeld gewechselt. Und wenn du dir dann anguckst, was er dort geleistet hat, dann wundert es dich auch nicht, dass er nur ein Jahr dort gespielt hat. Denn er hat in 29 Spielen 15 Tore und 3 Vorlagen gemacht. Das heißt 18 Scorer in 29 Spielen, 3 Tore zusätzlich noch im DFB-Pokal in 5 Spielen. Und so stehen insgesamt 21 Scorer in 34 Spielen zu Buche. Ja, kein Wunder, dass die Borussia aus Dortmund sich dann gesagt hat, den holen wir uns für 2,5, nee, das war sein Marktwert, 425.000 safe festgeschriebene Ablöse damals wahrscheinlich gezogen. Also sehr unter MW geschossen, den Jungen. Muss man aber auch sagen, der hat vorher schon eine ganze Weile bei Bochum gespielt und dieser Name, der war schon bekannt, hat aber nie so richtig den Durchbruch geschafft und dann dachte man eigentlich nach diesem vermeintlichen Rückschritt zu Bielefeld, dass es dann geschafft hat bei Dortmund, aber dort ist er auch nicht so richtig angekommen. Gab dann noch ein, zwei Laien zu Basel und Mainz und so richtig Fuß gefasst hat er nicht, aber in diesem Zeitraum bei Bielefeld im Monat Oktober 2004 zu Recht nominiert. 4 Tore in 5 Spielen. Ja, da würde ich sagen, ist ein verdienter Platz 3.
Yes, und wie immer habe ich natürlich auch nochmal geguckt, was Anekdoten angeht, aber auch die Gegenwart. Die Gegenwart ist schnell abgehakt. Er ist wieder zurück zur Arminia gegangen als Botschafter für Südafrika. Er ist ja Südafrikaner, hat da seine Karriere angefangen und ist im Moment Arminia-Botschafter in Südafrika, kümmert sich um Partnerschaft mit Partnervereinen, aus denen auch Transfers und Co. herausspringen sollen. Und ich habe Interviews gefunden, die schon sehr alt sind und tatsächlich auch Inhalte in diesen Interviews, die mir so nicht bewusst waren. Er hat das auch erst nach seiner aktiven Karriere erzählt und ihr werdet später merken, es ist so ein kleiner roter Faden in dieser Rubrik heute. Er hat nämlich sehr offen, sehr transparent, sehr ehrlich zum Besten gegeben, dass er während seiner ersten Zeit bei Borussia Dortmund, bevor er einmal ausgeliehen wurde nach Basel, tatsächlich seinen Suizid geplant hatte. Also er wollte sich umbringen, weil das für ihn überhaupt nicht lief. Er hat gesagt, der Club hatte damals unglaublich große Probleme, sportlich und finanziell vor allen Dingen. Wir erinnern uns, Borussia Dortmund war ja kurz davor, in die Tischkante zu beißen, unter Meier. Hohe Schulden und er hat das Tor nicht getroffen. Der Druck war immens groß. Er wurde auf Fantreffen beschimpft und bespuckt und hat dann einfach wirklich gesagt, alles klar, ich plane das jetzt, ich möchte nicht mehr und hat dann gebetet, ein Zeichen bekommen von Gott, wie er sagt, der ihn darauf hingewiesen hat, dass er selber ja auch ohne Vater aufwachsen musste. Das wollte er seinem 2-jährigen Kind nicht antun, hat sich dann verleihen lassen und ist stärker zurückgekommen. Das finde ich unglaublich, weil er macht dann nochmal einen Querverweis zur heutigen Zeit und sagt, dass die Zusammenarbeit mit Sportpsychologen heute viel, viel besser ist, als es damals noch der Fall war. Und es ging teilweise damals noch viel ruppiger zu, als das heute der Fall ist. Bedingt auch durch andere Zeiten. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen was zu hören. Und das finde ich unglaublich, dass das, ich habe das davon zum ersten Mal gehört, dass das so untergegangen ist. Das ist ein Skandal eigentlich.
Ja, das ist früher, glaube ich, viel häufiger passiert. Da war das noch in Anführungsstrichen der echte Männerfußball, wie das immer so schön hieß, und echte Typen. Da war kein Platz für psychische Probleme. Da wurde man wahrscheinlich direkt als Softie gelabelt und jemand, der mit dem Druck nicht umgehen kann, hat in der Bundesliga nichts zu suchen, so ungefähr. Gut, dass das nicht mehr so ist, dass schon mehrere Profis offen damit umgehen. Schade, dass es immer noch solche Anfeindungen gibt, heute nicht mehr direkt mit Anspucken auf der Pressekonferenz oder danach am Vereinsgelände, sondern einfach über Social Media. Dem kann man sich aber ein bisschen leichter entziehen, zum Glück. Und ja, umso wichtiger die Arbeit mit Sportpsychologen, dass eben also, dass da noch nicht früher jemand drauf gekommen ist, dass Anfang 20-jährige Menschen mit einem hohen medialen Druck und hoher, dass einfach sehr viel Leistung gefordert wird von diesen Menschen, dass das hilfreich sein kann, da mit Leuten drüber zu sprechen, die sich damit auskennen, wie man damit umgehen kann. Das ist eigentlich auch wild. Da sieht man auch immer wieder, wie unprofessionalisiert dieser Sport teilweise noch ist oder teilweise war und eigentlich das jetzt erst so richtig losgeht und dass da wirklich Lücken gefüllt werden, die es dringend zu füllen gilt. Das wollte ich sagen. Ich habe mir nochmal den Kader angeguckt aus dem Jahr von Bielefeld. Da sind schon ein paar richtig geile Kicker dabei gewesen. Fatmir Wata und Erwin Skela im Mittelfeld. Außerdem geil. Roberto Pinto und Massimilian Pogello. Und hinten drin hast du dann so Leute wie Rüdiger Kauf, Patrick Ovomoyela und wen hatte ich mir noch rausgesucht, den fand ich auch stark, Marcio Borges.
Ja.
Also wirklich eine wilde Truppe. Fühlt sich auch ganz weit weg an, dass die Arminia aus Bielefeld Bundesliga gespielt hat. Bundesliga auch lange hat auch lange gespielt. Platz Nummer 2 in diesem Monat. Robert Enke ist eine gute Überleitung von dem einen Thema, psychische Belastung, psychische Erkrankung. Wir wissen alle, wie es bei Robert Enke geendet hat, nach langjähriger Krankheit und Depression, gepaart mit einem sehr hohen Leistungsdruck im Profisport. Ist sein Leben vorzeitig durch ihn selber beendet worden. Rest in Peace, da auch einfach nochmal an dieser Stelle, das war wirklich eine Nachricht, die mich damals sehr, sehr mitgenommen hat, weil ich mit sowas überhaupt nicht gerechnet habe. 2009 war es, glaube ich, oder 2010, 2009, 10.11.2009, 15 Jahre her dieses Jahr. Hat mich einfach wirklich komplett umgehauen, diese Nachricht, weil auch für mich als relativ jungen Menschen das damals unvorstellbar war, dass jemand, der so viel Erfolg hat, der eigentlich das, wovon so viele träumen, dass er das geschafft hat, in jungen Jahren schon beim FC Barcelona gespielt, internationale Karriere bei Benfica Lissabon gehabt und dann als Nationaltorwart bei Hannover eigentlich auf dem Peak seiner Karriere angekommen und dann trotzdem zu sagen, ich will das hier alles nicht, ich kann das alles nicht. War für mich damals unvorstellbar, dass jemand so etwas macht und umso wichtiger, dass jetzt auch mit der Robert-Enke-Stiftung so gute Arbeit geleistet wird, um gegen so etwas, ja, gegen anzukämpfen. So viele Leute haben Depressionen, das ist wirklich, ja, eine Volkskrankheit. Das ist nicht selten, umso wichtiger darauf aufmerksam zu machen, dass auch die Menschen, die vermeintlich alles haben, genauso davon betroffen sein können und, ja, Hilfe benötigen.
Ja, kann ich, glaube ich, gar nicht mehr viel zu sagen. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich leider jetzt im Rahmen dieser Rubrik durch die heutige Folge zieht. Was bleibt vielleicht noch zu ergänzen? Ich glaube, Robert Enke war zur damaligen Zeit schon absoluter Leistungsträger und 96-Legende in Hannover. Und auch in der Nationalmannschaft hat er ja durchaus Karriere vor sich gehabt. Klar, ob er jetzt die Nummer 1 gewesen wäre, geworden wäre, etc., das alles spekulativ bis zum gewissen Zeitpunkt, aber er war immer dran, er war immer irgendwie dabei und ich glaube, sein Vermächtnis in Ehren gehalten wird von seiner Frau, die sich ja mit der Gründung einer Stiftung, die eben sich mit der Thematik psychische Erkrankung auseinandersetzt, weiter durchs Leben schlägt. Und ansonsten kann man leider Gottes überhaupt nicht viel mehr sagen zu dem, was Robert Enke heute ausmacht, weil er ja nicht mehr unter uns weilt.
So ist es leider. Auch da habe ich mir tatsächlich dann einfach nochmal den Kader angeguckt und weil das macht mir persönlich einfach mal sehr viel Spaß, mir dann anzugucken, was für Leute zu diesem Zeitpunkt bei diesem Verein gespielt haben. Und dann geht mir einfach immer das Bundesliga-Nostalgieherz, das geht mir dann einfach auf, wenn ich Namen lese wie folgende: Mohamedou Idrissou, Thomas Christiansen, Jerzy Steiner oder auch ein Wladimir Butt, dass der bei Hannover noch rumgeturnt hat. Den habe ich eigentlich immer nur bei Dortmund verortet, aber der hat tatsächlich auch noch mal bei Hannover gespielt. Auch Steven Chironoglu natürlich, Michael Tarnath, also wirklich absolute Legenden und ganz junger Per Mertesacker auch schon damals bei Hannover eine recht gute Saison gespielt. Ich glaube, das war sogar die letzte Saison, bevor er dann zu Bremen gegangen ist. Ah, nee, gar nicht. Anderthalb Jahre später erst noch. Dann zu Werder Bremen gegangen. Das würde ich sagen, war es mit Platz 2. Kommen wir zu unserem Spieler des Monats, Oktober 2004. Ich habe ehrlich gesagt wenig damit gerechnet, dass der mal so eine gute Phase hatte, dass er diesen Titel holt, aber Gerard Asamoah hat im Oktober ganz gut abgerissen, 2004. Das sind insgesamt 6 Scorer im Oktober gewesen, unter anderem das 1-0 auswärts in München gegen die Bayern. Und dementsprechend, ja, hat er sich mit der Leistung, 6 Scorer in 4 Spielen, das ist mehr als amtlich. Dazu passend auch hat Schalke jedes Spiel gewonnen im Monat Oktober. Und da hat er ja relativ großen Anteil dran. Was sind deine Gedanken zu Gerard Asamoah? DJ Asamoah, muss man ja dazu sagen. Den Titel hat er ja.
Ja, ja. Ja, Schalke, ne? Schalke durch und durch. Klar, er hat natürlich auch mit Pauli und Greuther Fürth ja später andere Stationen gehabt. Aber für mich ist Gerard Asamoah Schalke.
Ja, nicht zuletzt, Hannover 96 auch, natürlich auch, aber so auf Bundesliga-Ebene war das schon ganz klar immer Schalke.
Ja, immer Schalke. Es gibt da einige lustige Anekdoten zu Gerard Asamoah. Eine ist auf Schalke Frank Rost, den er da kennengelernt hat. Der Schnapper von Schalke, wir erinnern uns, auch, das war auch eine Marke.
Soliden Nagel im Kopf immer gehabt.
Ja. Und wie groß der Nagel, den er im Kopf hatte, war, kann man sich anhand folgender Anekdote vorstellen. Frank Rost hat nämlich Gerard Asamoah im Training mal gegens Knie getreten. Und dann hat Asamoah irgendwie gesagt, sag mal, spinnst du? Was soll das? Und dann hat er ihm wortlos entgegnet, indem er ihm auf die Brust geschlagen hat. Hat Asamoah gesagt, sag mal, willst du mich verarschen? Und da hat Frank Rost halt gesagt, ja, du musst wach bleiben, wir müssen Spiele gewinnen, du musst immer auf Sendung bleiben. Und das war so seine Art und hat gesagt, ich muss meine Energie kanalisieren und meine Aggression irgendwie loswerden und deswegen trete ich dir gegen das Knie.
Ja,
also das war
ganz normales Verhalten.
Das erklärt doch alles. Und dann gibt es leider auch noch eine andere Anekdote, die ist wiederum nicht schön, hat aber auch mit einem Torwart zu tun, Roman Weidenfeller, da gab es ja eine öffentlich lang geführte Debatte. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst.
Ja.
Da soll Roman Weidenfeller laut Asamoah ja als schwarzes Schwein beleidigt haben. Also Weidenfeller bestreitet diese Version nach wie vor. Asamoah bleibt bei seiner, nimmt gleichzeitig Weidenfeller in Schutz und sagt, er ist kein Rassist. Auf dem Fußballplatz geht schon mal ruppig zu. Das finde ich bedenklich, in dem Kontext so eine Aussage, das so zu abzutun. Aber gut, ich bin auch nicht verwickelt. Aber das sind so Dinge, die immer mal wieder aufgetaucht sind, leider Gottes am Wegesrand von Gerard Asamoahs Karriere, der relativ früh in der Bundesliga als schwarzer Spieler einiges einstecken musste. Bananenschalen werfen, nicht in irgendwelche Clubs reingelassen werden, und. Also das ist schon eine sehr, sehr krasse, um das mal diplomatisch auszudrücken, eine sehr, sehr krasse Begleiterscheinung. Die ist einfach unvorstellbar, dass das gang und gäbe war.
Ja, dazu passend die Empfehlung, euch die Dokumentation Schwarze Adler reinzuziehen. Die behandelt schwarze deutsche Nationalspieler und den Rassismus in Deutschland, wie der vielleicht vor 20 Jahren war und wie er heute war. Sehr, sehr schöne, authentische, also natürlich nicht schön, das Thema ist nicht schön, aber es ist einfach eine sehr gute Dokumentation.
Gut gemacht,
die auch nochmal zeigt, wie weit wir in Teilen schon gekommen sind und wie weit wir immer noch entfernt sind von dem, wie eine Gesellschaft funktionieren sollte. Und da ist unter anderem auch Gerard Asamoah Protagonist in dieser Dokumentation, neben Jordan Torunariga oder Otto Addo, Kakao, Patrick Ovomoyela, Jimmy Hartwig auch Steffi Jones, das Thema sehr gut auf den Punkt bringen, was das Problem ist und dass es eben immer noch strukturelle Probleme gibt, die bekämpft werden müssen. Guckt euch das gerne mal an. Das ist wirklich eine sehr sehenswerte Dokumentation. Ich versuche gerade nebenbei noch herauszufinden, wo man sich sowas angucken kann. Ich glaube, das war zu Teilen
YouTube, oder?
Ich bin mir nicht sicher, ob es in irgendeiner Mediathek mal war. Bei YouTube gibt es, glaube ich, nicht.
Ausschnitte. Gut,
das
findet ihr raus.
Ihr werdet das finden.
Genau, ihr findet das raus.
Genau.
Guti. Wir haben schon wieder richtig was in die Kiste gepackt hier heute, ne? Fast eine Stunde, 10 Minuten. Hast du noch was auf dem Herzen, was du unbedingt loswerden willst, oder wollen wir es für heute dabei belassen?
Wir belassen es dabei. Zieht euch bitte diese Doku rein. Das ist wichtig. Wichtig für die Gesellschaft, wichtig für den Kontext Fußball und das Thema Rassismus, der leider immer noch in Fußballstadien da ist und auch so einfach nicht wegzukriegen ist. Ja, die Wahlergebnisse, da, um jetzt nicht den ganz großen politischen Bogen spannen zu wollen, die habt ihr alle selber gesehen. Deswegen, guckt euch das gerne an. Das sorgt dafür, mehr Verständnis für betroffene Personen zu haben. Und das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Und dementsprechend machen wir Folge 46 hier heute dicht.
So machen wir das. Es war mir mal wieder ein Fest, lieber Lutz. Wir hören uns dann ab jetzt wieder hier in Hamburg zusammen und so auch nächste Woche. Ich wünsche dir was. Ich bin gespannt, was die neue Fußballwoche mitbringt. Wir werden drüber sprechen.
So machen wir das. Auf Wiedersehen.
Tschö.